Hat jemand von euch schon mal einen Sehnsuchtskalender besessen? Kennt das jemand? Ja? Weiß nicht, was du für ein Motiv hattest bei Sehnsuchtskalender. Bei mir war das zum Beispiel mal die Stadt Rom da. Da bin ich ein Stück weit zu Hause und dann wächst die Sehnsucht, endlich mal wieder nach Rom zu kommen. Oder eines Jahr Venedig, auch das für mich so eine Herzensstadt. Sehnsuchtskalender. Manchmal sind da dann auf diesen Kalendern so Palmen und Strand und Südsee. Wo zieht dich deine Sehnsucht hin? Es gab vor Jahren, das Buch ist leider nicht mehr so erhältlich, ein Buch mit dem Titel Wie geht es Gott? Wie geht es Gott? Was sind seine Sehnsüchte, ist ein komisches Wort, oder? Was sind seine Herzensanliegen? Was hat Gott wirklich auf dem Herzen? Was empfindet er? Sehnsuchtskalender für Gott. Ich habe als heutigen Predigttext Jesaja 5, die Verse 1 bis 7 ausgewählt. Und achtet auf den Text, was hat Gott auf dem Herzen? Nach was sehnt sich Gott? Da heißt es in Jesaja 5, ich will ein Lied singen von meinem geliebten Freund. Ein Lied vom Weinberg meines Liebsten. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um, entfernte die Steine, bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er baute mitten darin einen Turm und hieb eine Kelter darin aus. Dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte. Doch er brachte nur saure Beeren. Nun sprecht das Urteil. Jerusalems Bürger und ihr Männer von Juda im Streit zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte ich denn noch alles für meinen Weinberg tun, das ich nicht für ihn getan hätte? Warum hoffte ich denn auf süße Trauben? Warum brachte er nur saure Beeren? Jetzt aber will ich euch kundtun, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich entferne seine schützende Hecke. So wird er zur Weide. Seine Mauer reiße ich ein, dann wird er zertrampelt. Zu Ödland will ich ihn machen. Man soll seine Reben nicht schneiden und soll ihn nicht hacken. Dornen und Disteln werden dort wuchern. Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu spenden. Ja, der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Reben, die er zu seiner Freude gepflanzt hat. Er hoffte auf Rechtsspruch, doch siehe da, Rechtsbruch. Und auf Gerechtigkeit, doch siehe da, der Rechtlose schreit. Lasst uns beten. Herr Jesus, das sind so wunderbare Worte. So große, verheißungsvolle, du sehnst dich nach Frucht, also kann es auch Frucht geben. Und gleichzeitig so deutliche Worte. Du sehnst dich nach Frucht, aber wenn keine Frucht entsteht, dann reagierst du. Möchten dich bitten, dass du dieses wunderbare und auch harte Wort aufschließt. Amen. Thema: Gott sehnt sich nach Frucht. Das ist sein großes Herzensanliegen. Und ich bleibe jetzt mal nicht beim Haus Israel und bei Juda, sondern komme zu dir und mir. Gott sehnt sich absolut danach, dass in deinem und meinem Leben Frucht entsteht. Das hat er auf dem Herzen. Das ist das, was ich als erstes hier lerne. Und deshalb das Thema: Gott sehnt sich nach Frucht. Und ich beginne damit, dass Gott alle Vorbereitungen getroffen hat, die Verse 1 und 2. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er baute mitten darin einen Turm und hieb eine Kelter aus. Dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte, doch er brachte nur saure Beeren. Da hat Gott alle Vorbereitungen getroffen, um im Bild zu bleiben. Alle Vorbereitungen, damit süße Trauben entstehen sollen. Platz sorgfältig ausgewählt, dort wo fruchtbarer Boden ist. Er hat wohl auch nicht irgendwelche Wildlinge genommen. Hast du mal Trauben von einem Wildling gegessen? Ist nicht gut. Also ich bin aus einer Gärtnerdynastie und mein Opa hatte irgendwo ein, ja ich sag mal Wald und Wiesen, Rebe gepflanzt. Die konnte man nicht essen. Das ist der Gegensatz hier. Ein edler Trieb. Eine Hecke und eine Mauer hat er zum Schutz gemacht. Sonst kommen ja zum Beispiel wilde Tiere und schädigen den Weinberg. Und noch einen Turm, dass ein Wächter aufpassen kann, dass kein Schaden entsteht. Alle Vorbereitungen getroffen. Genauso sorgfältig hat Gott alle Vorbereitungen für uns getroffen, dass Frucht entstehen kann. Ich meine, das ist am besten ausgedrückt, ich gehe mal in den Epheserbrief, im 2. Kapitel, Epheser 2, der Vers 10. Da steht jetzt nicht Frucht, werdet ihr gleich merken, sondern gute Werke. Und gute Werke rechne ich auch zu Frucht, die entsteht, wenn Gott unser Leben verändert. Und da heißt es in Epheser 2, Vers 10, wir sind seine Schöpfung. Ein Schöpfungsakt, eine Neugeburt. So wie es in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt, wir sind eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Kannst du dir das vorstellen? Da macht Gott einen neuen Schöpfungsakt mit dir und mir, sofern wir Jesus nachfolgen und seine Kinder sind, sodass überhaupt gute Werke entstehen können, verstehe ich gut. Die habe ich irgendwie nicht mit der Muttermilch aufgesogen, mal salopp gesagt. Mir sind die nicht in die Wiege gelegt, dass ich so ganz einfach von mir aus, aus meinem Inneren gute Werke tun würde. Gott macht eine neue Schöpfung. Zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, vorbereitet hat. Ganz genauso, wie er sich hier im Bild um diesen Weinberg kümmert. Mit allem drum und dran, was ich aufgezählt habe und was hier im Text steht. So hat er alle Vorbereitungen getroffen, damit wir Frucht bringen können, hier gute Werke. Was sind die Vorbereitungen Gottes? Er ist Mensch geworden, unser Herr Jesus. Die erste große Vorbereitung. Und es heißt in Johannes 1, Vers 14, als Jesus Mensch wurde, da sahen wir seine Herrlichkeit. Kennst du Jesu Herrlichkeit? Also wenn es um Frucht geht, ich denke immer an Jesus und seine Herrlichkeit, die er hier auf Erden vorgelebt hat. Das ist wunderbare Frucht. Und er ist nicht nur Mensch geworden, er ist, wo ist denn unser Kreuz? Es war mal da, früher, lange her. Hier, er ist ans Kreuz gegangen. Vorbereitung Gottes, dass in deinem und meinem Leben Frucht entstehen kann. Und noch ein Punkt, er ist auferstanden, er ist nicht im Grab geblieben und wir sind in seine Auferstehung mit hineingenommen. In Philipper 3, Vers 10 heißt es, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Kennst du die Kraft seiner Auferstehung? Das ist diese gewaltige, lebensschaffende Kraft, die nur er hat und die er an dir und mir anwendet, damit Frucht entsteht. Gott hat alles vorbereitet. Der zweite Teil von Vers 2 nochmal. Nach diesen Vorbereitungen hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte, doch er brachte nur saure Beeren. Das ist das, was Gott erwartet hat von diesem Weinberg und was er auch von jedem seiner Kinder erwartet. Süße Früchte. Gott sehnt sich danach, dass keiner von uns dabei stehen bleibt, so wie es, bin schon wieder in Epheser 2, am Anfang des Kapitels heißt. Ihr wart Vergangenheit, tot in euren Übertretungen und Sünden. Gott sehnt sich überhaupt nicht danach, dass wir tot bleiben. Ganz im Gegenteil. Er sehnt sich, das ist sein Herzensanliegen, nach geistlichem Leben in jedem von uns. Ist das Verheißung? Also für mich ist das absolut tolle Verheißung. Denn was er will, was sein Herzensanliegen ist, das führt er durch. Gott erwartet Frucht. Welche Frucht? Was ist Frucht? Ich könnte jetzt über gute Werke reden, das mache ich jetzt nicht, sondern ich gehe mit uns in Galater 5, die Verse 22 und 23. Und diejenigen von euch, die bei Nils Langenberg vor einigen Wochen an diesem Montagabend hier waren, dort hatte Nils schon verschiedene Punkte aufgezählt. Ganz ähnlich wie das, was wir machen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Abend. Da heißt es in Galater 5, 22 über die Frucht des Geistes. Und was ich jetzt mache, ich male praktisch ein Bild. Ihr könnt euch das vorstellen. Dieses Bild hier an der Wand, das fängt an mit Liebe. Frucht des Geistes. Das erste ist Liebe. Und dann kommt die Freude und der Friede. Langmut, Freundlichkeit, ihr seid noch hier im Bild, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Was für ein Bild habe ich gerade gemalt? Das ist wie, als hätte ich euch Jesus hier aufgemalt, mit seinem Wesen. Und eigentlich darf ich jetzt hier noch nicht stehen bleiben, sondern wir müssten eigentlich, ja, die Wand reicht nicht, um alle Eigenschaften Jesu, die er auch vorgelebt hat, hier an die Wand überhaupt zu bringen in Bilden. Wunderbares Bild. Und ich glaube, jeder von euch hat schon mal gehört, dass wir umgewandelt werden in das Bild Jesu. Das ist ein großes Bild, oder? Aber das ist das, wonach sich Gott sehnt. Wirkliche Veränderung in unserem Leben. Ich lese es nochmal. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, was nehmen wir davon? Ich nehme mal die Freude. Die Freude. Das ist nicht in erster Linie mit einem strahlenden Gesicht rumlaufen. Danach ist mir manchmal nicht. Auch nicht, wenn ich total ergriffen bin von Jesus und Freude an ihm habe. Nein, es ist tiefe Herzensfreude an ihm, aber auch eine Herzensfreude über mein Leben. Das, was er mir zugedacht hat, heißt manchmal in den Psalmen, ein gutes Teil, ein gutes Erbteil hast du mir gegeben. Große, große Freude. Weil er, wie haben wir vorhin gehört, voller Güte ist. Oder nehmen wir die Freundlichkeit, damit ist keine Maske gemeint. Du kannst dir eine Maske aufsetzen, ich kann dich anstrahlen. Kannst du auch so gut schauspielern wie ich? Wenn ich Freundlichkeit spiele, dann empfinde ich gar nichts für den anderen. Dann kommt das nicht von Herzen, sondern es ist aufgesetzt, vorgespielt. Mich bewegt die Selbstbeherrschung, vielleicht auch, weil das nicht meine größte Stärke ist. Meine Frau kann ein Lied davon singen. Ich bin froh, dass mich Jesus schon das sehr verändert hat. Und manchmal bin ich froh, dass er mich nicht von ganz früher kennt. Was ist dein Punkt, wo es Veränderung braucht? Was ist dein Punkt, wo du es vielleicht auch über die Jahre und Jahrzehnte für hoffnungslos hältst? Das klappt nicht. Was ist dein Punkt, den du angehen musst? Nils hat gesagt, sehr weise, bitte geht nicht alles auf einmal an. Stell dir mal vor, du willst jeden Punkt, der im Leben schief hängt, angehen. Also gleichzeitig an Liebe, Friede, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung und alles auf einmal. Wird nichts. Nein, was ist der Punkt, der heute dran ist? Egal, ob du 20 Jahre bist oder 80. Das hört nie auf. Außer du bist mit deinen 70, 80 Jahren schon so wie Jesus. Dann können wir uns einfach freuen. Ja. Ich glaube, die Älteren von uns wissen, von was ich rede. Ich bin 60, ich gehöre jetzt zu den jungen Alten, aber es gibt ja doch, also das ist die offizielle Bezeichnung, junge Alte. Aber manche von euch sind älter und wissen genau, von was ich rede. Das hört nicht auf. Einfach deshalb, weil Jesus etwas vorhat. Egal, wo du gerade stehst. Wie entsteht Frucht? Wie entsteht Frucht? Ich glaube, der wichtigste Punkt, den hatten wir schon. Frucht entsteht, weil Gott vorbereitet hat und weil Gottes Geist in uns wohnt. Ich rede nicht von Selbstverbesserungsprogrammen, sondern von dem, was Gott vorbereitet hat, in uns gelegt hat und dann durchführt. Punkt. Das ist mir ganz elementar wichtig. Möchte ich auch gar nicht länger darüber reden, das wissen die allermeisten von uns. Wenn der Heilige Geist wirklich in uns wohnt, dann kommt es zu solcher Frucht. Zweiter Punkt, und das kam in der Textlesung aus Johannes 15 ganz, ganz stark vor. Was war der Punkt, was da stark vorkam? Das wäre mein dritter Punkt gewesen, aber auch das kam ganz, fangen wir mit dem an. An Jesus bleiben, mit ihm verbunden bleiben, wirklich in Beziehung zu ihm stehen. Erinnert ihr euch, als Nils da war, waren wir ja im ersten Petrusbrief und da war eine Aussage, wir sollen uns ganz stark bemühen. Was sollen wir uns bemühen? Ich kann mich lang bemühen, dass meine Selbstbeherrschung endlich kommt oder dass ich endlich geduldiger werde und das bitte schnell. Das wird so nichts. Aber ich kann mich intensivst um wirkliches Leben mit Jesus bemühen. Wie hieß es heute in der Losung? Ich will des Morgens deine Güte rühmen. Wie fängt mein Tag an? Also ich bin ganz schnell bei den Problemen. Ganz schnell bei den Problemen. Zweiter Punkt bezüglich Beziehung zu Jesus. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Und ich meine jetzt nicht allgemein, sondern von der Gewichtung Dank, Bitte. Dank, Bitte. Wie fangen die Paulusbriefe an? Habt ihr noch in Erinnerung? Mit Dank. Es ist faszinierend. Mit einer oder zwei Ausnahmen immer zuerst mal der Dank für die Gemeinde. Ich habe vielleicht schon mal den Ausdruck gebraucht, für Dank. Für Bitte, das ist vertraut, für Dank. Ja, erst mal danken und dann kommen wir manchmal sogar massiv, wie im ersten Korintherbrief, zu den Problemen, das was schief liegt. Sage ich euch gerade Binsenweisheiten, die man gar nicht mehr hören kann? Ich hoffe nicht. Das ist das, was man über Jahre wirklich leben muss. Tag für Tag. Jetzt habe ich einen falschen Ausdruck gebracht. Leben muss. Leben darf. Was für eine Menschenfreundlichkeit Jesu, dass er auf die Art und Weise uns ermöglicht, zu ihm eine Beziehung zu haben. Das ist so fantastisch. Ich habe bei Johannes 15 noch an was anderes gedacht. Ich weiß nicht, ob ich es schon gehört habe. Reinigung, Stichwort. Er, hier im Bild, reinigt Reben, damit sie noch mehr Frucht bringen. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mal, ich glaube, das nächste Weingebiet ist das Ahrtal, wahrscheinlich. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon mal im Ahrtal beobachtet. Müsst ihr unbedingt machen, um Johannes 15 zu verstehen, wenn ihr es noch nicht habt. Aber hallo, wie beschneiden? Also da, ja, ich hatte also schon gedacht, die lassen ja gar nichts übrig. Das wird nichts mehr. Der Weinstock, der ist fertig, so wie der aussieht, wenn er beschnitten wird. Aber genau das ist das Geheimnis, dass dann dieser Weinstock mehr Frucht bringt. Wenn nämlich die Triebe wegkommen, wir haben früher gesagt, die einfach nur ins Rohr schießen, sprich in die Höhe, in die Breite, aber nicht Frucht bringen werden. Da geht unnötige Lebenssaft hinein. Willst du gereinigt werden? Also wir haben einen Vorzeigeenkel, Julius Thomas, der will manchmal sogar gewaschen werden, aber ich meine, das ist die Ausnahme. Also unsere drei Söhne haben das nicht gemocht und ich nehme an, als ich ein Baby war, habe ich auch keine Reinigung. Magst du, dass du mit dem nassen ja, gut. Ja, absolut. Ist für mich ein Bild. Ich glaube, dass die wenigsten von uns sich nach Reinigung ausstrecken, die wehtut. Und da kann ich noch so lang dran denken, da kommt ja was Gutes raus. Reinigung, und das wird in Johannes 15 sehr, sehr deutlich, tut auch weh. Tut auch weh. Ich möchte ein Beispiel machen. Stell dir vor, du hast ein großes Herzensanliegen, dass du um etwas bittest. Und du weißt ganz genau, Gott könnte dir das doch sofort geben. Und er tut es nicht über Jahre und Jahrzehnte. Ich nehme jetzt mal nicht die Krankheit, sondern ich nehme mal, dass deine Familienangehörigen, deine Nächsten nicht zum Glauben kommen. Du betest für sie und du mühst dich und du bist sogar so weise, dass du weißt, wann du ruhig sein musst und wann du was sagen musst. Ich finde das so eine ungeheure Spannung. Wie geht man damit um, wenn Menschen, die einem ganz nahe stehen, nicht zu Jesus finden? Und Jesus könnte das so leicht machen. Auch diesem Menschen, so wie er es zum Beispiel bei mir gemacht hat, direkt begegnen. Das ist Leid, das man durchlebt. Und die Frage, wer und wie ist dieser Gott? Ist er wirklich so, wie wir eingangs gesagt haben, mit einer Güte, dass ich ihn schon ganz früh morgens rühmen möchte? Oder ist er doch irgendwie, ja, ist er eigentlich gleichgültig oder ist er sogar, und solche Ausdrücke fallen manchmal, kenne ich allerdings nicht aus meinem Leben. Ist er gar sadistisch? Weiß nicht, ob ich das schon mal begegnet ist. Dass der Gott, der handeln könnte, es nicht tut. Nein, Gott ist nicht sadistisch. In diesem Leid, wenn du es mit Jesus durchlebst, geschieht Reinigung. Reinigung meiner Seele. Warum? Weil ich ihn besser kennenlerne. Weil ich verstehen lerne, obwohl er nicht eingreift, ist er doch ein Gott voller Liebe. Voller Liebe. Und wenn man das durchbuchstabiert, anders kann ich nicht sagen, das verändert. Das verändert. Reinheit ist das eine, das Gegenstück, klar, Unreinheit. Unreinheit. Gibt es Unreinheit in deinem Leben? Du wirst das nicht jetzt äußern, hier im Gottesdienst. Aber wenn du vor Gott stehst, heute Nachmittag, heute Abend oder wann du dir Zeit nimmst, gibt es Unreinheit auf irgendeinem Gebiet? Das kann das Reden über andere sein. Das kann das Denken über andere sein. Das kann das sein, was du getan hast gegen einen anderen oder gegen Gott. Und. Weißt du, was die gute Botschaft ist? Du brauchst nicht so schmutzig bleiben. Wie oft hast du das schon gehört? Also ich bin 38 Jahre Christ. Ich weiß nicht, mit welchem Faktor ich multiplizieren soll, wie oft ich das gehört habe. Ja, so oft gehört. Und ich sehe das als ganz, ganz tolle Chance. Ganz, ganz tolle Chance, dass ich nicht so schmutzig bleiben muss, sondern dass ich zu Jesus kommen kann. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, und ihm meine Sünde bekennen kann. Wie geht es weiter? Dann ist er treu und gerecht. Das ist nicht fantastisch. Wir fangen nicht bei mir an, sondern bei ihm. Er ist treu und gerecht. Dass er vergibt und dann kommt genau das. Und reinigt. Nicht nur Vergebung, auch reinigen. Jesus lässt uns nicht so, wie wir sind. Das ist Evangelium. Wie entsteht Frucht? Frucht entsteht letztlich aus Liebe. Aus Liebe zu Jesus und aus seiner Liebe zu mir. Müsste man natürlich umdrehen von der Reihenfolge. Glücklicherweise hat er nicht darauf gewartet, bis ich ihn liebe, dass er mich liebt. Das wäre schrecklich. Seine Liebe zu mir und eine Liebesantwort, weil er so Großes getan hat und tut. Ist ein Stück weit, und irgendwie ist es fast ein banaler Vergleich, weil das bei Jesus noch mal größer ist, aber es ist ein Stück weit eigentlich wie in einer Ehe, langjährigen Ehe. Man tut vieles einfach, weil man den anderen liebt. Und umso mehr du diese Liebesbeziehung zu Jesus genießt, anders kann ich nicht sagen, das werde ich ihn genießen, umso mehr wird dein und mein Leben zu einer Liebesantwort. Der nächste Punkt, den mag ich nicht. Hier steht, Gott reagiert auf Fruchtlosigkeit. Habe ich ein bisschen flapsig eben gesagt. Ich habe das gar nicht spaßig gemeint. Gott reagiert auf Fruchtlosigkeit. Ich lese uns nochmal die Verse 3 bis 6. Nun spricht das Urteil Jerusalems Bürger und der Männer von Juda im Streit zwischen mir und dem Weinberg. Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, das ich nicht für ihn tat? Warum hoffte ich denn auf süße Trauben? Warum brachte er nur saure Beeren? Jetzt aber will ich euch kundtun, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich entferne seine schützende Hecke, so wird er zur Weide. Seine Mauer reiße ich ein, dann wird er zertrampelt. Zu Ödland will ich ihn machen. Man soll seine Reben nicht schneiden und soll ihn nicht hacken. Dornen und Disteln werden dort wuchern. Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu spenden. Jeder, der schon mal in Israel war oder in einer ähnlichen Gegend, wird vor allem das Letzte tief empfinden können, was ist, wenn kein Regen mehr ist, wenn Gott so das ganze Alte Testament, aber auch im Neuen Testament findet es sich, ganze Alte Testament hindurch, Gott entzieht den Regen. Gott erwartete Frucht, er gab sich alle Mühe mit seinem Weinberg, aber es wurde nichts draus. Und das, was hier angekündigt ist, ist in der Geschichte Israels genau so erfolgt. Es gab immer wieder Chancen, immer wieder Möglichkeit der Umkehr und Gott ist so geduldig, aber irgendwann ist Schluss. Wir hatten, das ist schon ein bisschen länger her, mit Andreas einen Abend, wo er die Geschichte Israels aufgezeigt hat. Da war das sehr gut zu erkennen. Warum tut Gott das? Warum tut Gott das? Jetzt im Blick auf uns. Stell dir vor, dieser Gott hat einen ganz, ganz großen Herzenswunsch, dass Frucht im Leben von Menschen entsteht, dass Menschen wirklich verändert werden. Und er hat alles getan, bis hin, dass er seinen Sohn hat ans Kreuz gehen lassen. Alle Vorbereitungen getroffen. Was will Gott? Dass der Weinberg zerstört wird? Nein. Gottes Herzensanliegen ist, dass Frucht entsteht. Und deshalb für mich diese eindrückliche Warnung, spiel nicht damit. Ich nenne es mal so. Spiel nicht damit, sondern nimm das ernst. Und ihr sitzt jetzt oder ihr schaut ein bisschen betröppelt. Ich weiß aber, dass im Leben von vielen von euch doch genau das geschieht. Guckt doch mal ein bisschen freundlicher. Denn es geht um diesen Gott, der auch an euch handelt. Und etwas hoffnungsvoller. Was habe ich denn als Aufforderung gesagt? Pflegt die Beziehung zu Jesus. Pflegt die Liebesbeziehung. Ich bin gespannt, wenn wir das noch ernster nehmen, als was eh schon tun, was alles entstehen kann in deinem und meinem Leben. Ist das nur für die Ältesten dieser Gemeinde? Wir haben ja drei Vorzeigechristen. Ja, also wenn ich in 1. Timotheus 3 schaue, die Kriterien für einen Ältesten, ja, ist das nur für unsere Ältesten? Oder wer ist, ich weiß nicht, wer hier so ein ganz frommer ist. Ich meine das positiv. Werden auch keinen ausdeuten. Lieber Edmund, machen wir nicht. Wer das sein könnte? Nein, das, was ich gesagt habe, das sagt Gott zu jedem von uns. Egal, ob du am Anfang deines Glaubens stehst oder schon Jahrzehnte mit Jesus gelebt hast. Egal, ob du eher ein schwaches Pflänzchen bist von deinem Leben her oder eher ein starkes. Egal, ob du aus einer frommen Familie kommst und da schon aufgewachsen bist im Glauben, das ist ein Riesenvorrecht, wenn man das hat, oder ob du ganz frisch bekehrt bist und von vorne anfängst, egal. Gott möchte jeden von uns verändern. Dafür ist Jesus Mensch geworden, gestorben und auferstanden. Ich möchte nochmal, ich habe das vorhin schon mal angeschnitten, betonen, dass das nichts ist, was vielleicht nur am Anfang des Glaubens steht. Ich will es nochmal betonen. So, ich bekehre mich einmal, dann gibt es einen radikalen Wandel. Also in meinem Leben war das zum Beispiel so, es war ein sehr radikaler Wandel in vielem. Und dann machen wir das ein paar Jahre, so richtig schön verändern und dann Schluss. Das genügt. Bitte nicht, bitte nicht. Man lässt sich so viel entgehen, was Jesus einfach vorhat. Ich bin mir ganz sicher, was Frucht angeht, da hat Jesus einen ganz genauen Plan für jeden von uns. Und ich möchte ihm nicht im Weg stehen. Du sicher auch nicht. Nicht im Weg stehen, sondern mich beschenken lassen. Kommen wir zum Ende. Was ist nun, wenn keine Frucht oder wenig Frucht da ist? Oder wenn Stagnation ist, du bist so auf einem Level, aber es entwickelt sich irgendwie nicht weiter. Oder, und das erlebt man auch, da war jemand brennend für Jesus. Und da gab es ganz konkrete Veränderungen des Lebens. Und dann verliert Jesus immer mehr an Bedeutung für das konkrete Alltagsleben. Dann geht es also nicht aufwärts, sondern abwärts. Was ist dann? Da war ein Student in Basel, Bekannter von mir, der hatte ein älteres Auto. Also heute blicke ich manchmal nicht mehr durch bei den vielen Lämpchen, die da brennen, aber damals war es noch einfach. Da haben zwei rote Lampen gebrannt. Öl und Spannungsversorgung, Kühlwasser. Ich dachte jetzt mit dem Kühlwasser. Was ist, wenn man weiterfährt? Ganz klar. Entweder der Motor auf die eine Art hinüber oder auf die andere. Ist relativ einfach. Aber ihn haben diese Lampen genervt. Wisst ihr, was er gemacht hat? Einen Aufkleber genommen und draufgebeppt. Ja, dann stört es nicht mehr, oder? Ist Ruhe. War dann aber auch bald ganz Ruhe. Du kannst mit dieser Predigt machen, lass doch den Thomas mal reden. Das ist doch alles nicht so ernst. Machst deinen Bepper drauf, deinen Aufkleber. Das gibt einen Motorschaden. Gott sehnt sich nach Frucht in unserem Leben. Und er hat für dich und mich alles vorbereitet. Jesus ist Mensch geworden, hat unter uns gelebt, wir sahen seine Herrlichkeit. Er war gehorsam bis zum Tod, ja, am Kreuz den Tod. Und er ist auferweckt. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Und nun, er wird Frucht wirken, wenn ich mit ihm lebe. Amen.